Mein Thema heute Morgen, ich habe es schon über die sozialen Netzwerke bekannt gemacht, ist Vaterschaft. Vaterschaft. Und wenn man die Bibel kennt, weiß man, dass eigentlich so das wichtigste Thema von Jesus war, Gott als den Vater darzustellen und Gott ja seinem Volk auch als Vater bekannt zu machen. Das war eigentlich das Hauptthema. Und dass er eigentlich der erste der Söhne ist, die dann noch kommen werden, der Söhne und Töchter. Und er hat das gemacht, das war sein Hauptthema. Und das ist einfach auch das Wesen Gottes des Vaters im Himmel, Vater zu sein. Und wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes auch geschaffen. Und ja, so sind auch, ja, ein Teil von uns sind Männer, ja, die einfach diese Berufung haben zur Vaterschaft. Ob du natürliche Kinder bekommst oder nicht, weil du kannst auch geistlicher Vater werden. Jeder Mann kann Vater werden, kann auch geistlicher Vater werden. Aber hier sitzen auch viele, die ja Kinder haben, Söhne und Töchter, wie auch wir. Es haben sich auch gerade welche auch vorgestellt. Und was ist so wichtig an Vätern? Was soll ein Vater sein, ein guter Vater? Und das möchte ich heute Morgen einfach mit euch behandeln. Und da habe ich eigentlich 7 Punkte. Der erste Punkt ist, ein guter Vater ist Identitätsgeber. In Lukas 3, Vers 21, das war bei der Taufe von Jesus, da heißt es, da spricht Gott aus den Himmeln und er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und da sind 2 Komponenten drin. Die erste Komponente ist, du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Kann man auch das sagen, du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Du gehörst zu mir. Und du hast durch mich eine Identität. Und der zweite Punkt, der zweite wichtige Punkt in dieser Aussage ist, du bist geliebt von mir. Egal, was kommt, egal, wie die Tagesform ist, egal, wie deine Tagesform ist. Wir Menschen haben ja so unsere Auf und Abs. Und wir Menschen machen auch manchmal Mist. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, und dann ist aber für Gott das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Das werde ich am Schluss nochmal bringen, an meine Predigt. Die Liebe Gottes bleibt. Das Erste, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Zweitens, die Liebe Gottes bleibt, egal was ist. Und drittens, das sage ich mal so mit meinen eigenen Worten dazu, ich kenne deine Schwächen, sagt Gott, aber ich mag dich. An dir habe ich Wohlgefallen. Na, Gott weiß alles und er kennt uns. Und die Tiefen auch unserer Gedanken und auch das, was in uns drin steckt, das Positive wie auch das Negative. Aber Gott ist ja immer da und er ist Liebe und diese Liebe bleibt. Zweitens, ein Vater soll ein Beschützer sein. Du bist unter seiner Obhut sicher. Gegen den Feind. Es gibt einen geistlichen Feind. Das muss man hier auch mal sagen. Es gibt den Teufel. Es gibt Satan. Der uns Menschen schaden will. Der verloren ist für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Und der so viele wie möglich mitreißen möchte. Und ganz besonders, weil Gott uns so liebt, weil der himmlische Vater uns so liebt, deswegen hasst der Feind uns. Und Väter sind dazu da, geistlichen Schutz zu geben, Beschützer zu sein. Aber es gibt auch natürliche Feinde. Und Väter haben da ja, Schutzfunktion zu geben. Väter sind Beschützer auch von Umständen, in Umständen, Beschützer in Stress. Und dieser Schutz ist einmal existenziell, aber auch finanziell. Und Väter haben auch dafür einzutreten, ja, dass ja auch, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es Fluch von Generation zu Generation gibt. Es ist sehr, sehr interessant, wenn man das beobachtet, dass einfach, ja, Familien, es gibt regelrechte Alkoholikerfamilien, wo sich das fortsetzt von Generation zu Generation. Es gibt auch, ja, beispielsweise auch Geiz in Familien. Und wo sich das auch oftmals fortsetzt von Generation zu Generation. Es gibt Häuser des Streites, wo permanent Streit ist. Und auch das setzt sich oftmals von Generation zu Generation fort. Und ein Vater hat die Aufgabe, diese unselige Fluchlinie zu brechen. Ein Vater, vor allen Dingen ein gottesfürchtiger Vater, hat diese Aufgabe, Schutz zu bilden für seine Kinder und diese Fluchlinie zu brechen und eine 1000 Generationen, so sagt das Wort Gottes, eine 1000 Generationen andauernde Segenslinie zu beginnen. Also ein guter Vater, der lässt nicht alles laufen und lässt nicht alles geschehen. Und jeder kann irgendwo, kann die Kinder angreifen beispielsweise. Und ich erinnere mich, bin ja ab dem 4. Lebensjahr vaterlos dann aufgewachsen. Ich kam dann in ein Internat und da habe ich das sehr, sehr stark empfunden, diese Vaterlosigkeit, diesen Mangel an Schutz. Da konnte dann jeder Präfekten, so hieß dieser Aufseher damals, der konnte dich angehen. Manchmal hat es auch Schläge gesetzt und alles. Und ich habe das diese Schutzlosigkeit erfahren. Das ist, wenn Väter nicht da sind, nicht vor Ort sind, wenn Väter ihre Familie verlassen, ist Schutzlosigkeit auch da. Und dann müssen Mütter manchmal arbeiten, von morgens bis nachts, so hat es meine Mutter auch machen müssen. Und die konnte auch nicht für uns da sein und so waren wir, mein Bruder und ich, alleine. Ganz wichtig, diese Schutzfunktion. Und es ist eigentlich nicht die Aufgabe, ja, von Müttern nur dann in die Schule zu gehen, wiewohl manche Mütter auch wie Löwinnen sein können, wie zum Beispiel meine Frau. Unser Jüngster ist da mal sehr, sehr angegangen worden von so einem Jungen und dann ist die Mutter, der Benni hat sich zwar geschämt, aber die hat sich den geschnappt am Schulhof. In der Pause. Da hat es einen Rund gemacht, den Jungen. Aber ist doch gut, wenn Eltern Schutzfunktionen einnehmen. Drittens, ein guter Vater ist ein Versorger. Ein guter Vater ist ein Versorger und da geht es um mehr als nur um Geld. Es geht auch um Weisheit. Es geht um Freundschaft. Es geht um Kameradschaft. Ich denke, das können wir sagen, auch in unserer Familie. Da ist nicht nur Freundschaft oder, ja, ich denke, meine Söhne sind mir Freunde geworden, aber auch Kameraden, wo man zusammen was macht. Sie haben mir zum Geburtstag ein Schießen geschenkt, also das will ich noch in Anspruch nehmen. Wenn der Josch jetzt dann die Botschaft hört, dass ich, dass, Ja, das haben sie mir geschenkt, wo wir männlich dann da auf so einen Schießplatz gehen werden und alles schießen, was es möglich ist. Freue ich mich schon drauf. Das ist Kameradschaft. Amen. Aber ein Vater ist auch ein Versorger, ein Rat. Er gibt Perspektive. Dein Leben ist besser und stärker, weil er, der Papa, da ist. Eigentlich ist es in seiner DNA, weil er ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott ist ja Jahwe Ire, der Gott, der deine Not sieht und versorgt. Ein Vater, ein guter Vater, hört genau zu, ist ein Geber und nicht ein Nehmer. Und es gibt Väter, die sind Nehmer. Es gibt Väter, die nehmen alles für sich selbst. Es gibt Spielsüchtige, die hauen ihr Gehalt raus und dann nehmen sie noch das, was die Frau auch noch verdient. Und tun es in die Automaten rein oder sonst wo. Es gibt da viel in dieser Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach darüber sprechen. Ein Vater ist ein Geber und nicht ein Nehmer. Und er ist nicht derjenige, der allen anderen was wegnimmt, weil er der Stärkere, der körperlich Stärkere ist. Viertens, ein guter Vater ist ein Förderer und ein Unterstützer. Ein Vater benutzt seine Gaben, um seinen Sohn und seine Tochter zu unterstützen, ihn oder sie weiterzubringen. Er setzt sich ein für ihn oder für sie. Er muntert auf, er spricht Mut zu, er tröstet, wenn es nötig ist. Er ist parteiisch im positiven Sinn, weil es einfach der Sohn oder die Tochter ist. Und ist es nicht interessant, der himmlische Vater ist genauso. Das sind diese Engel. Die sind ja perfekte Wesen. Und wir Menschen sind unter die Engel gestellt. Und wir Menschen fallen immer wieder in Sünde. Gott ist parteiisch. Engel könnten sagen, hier, die machen ja alles falsch, da diese Menschen. Aber Gott ist parteiisch, weil er Vater ist. Und aus der Bibel kennen wir das. Gibt nämlich ein zweites Wort. Wir haben Lukas 3, Vers 21 behandelt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das kann man übrigens, wenn man da von neuem geboren ist, wenn man diesen Bund mit Gott gemacht hat, wenn man sein Leben Jesus Christus unterstellt hat, dann kommt das in dich hinein, weil der Heilige Geist in dich hineingekommen ist. Und du kannst es Tag und Nacht abrufen. Wie schaut es aus mit dir, Gott? Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich werde dich immer lieben. Aber hier gibt es noch eine weitere Stelle, das geschah auf dem Berg der Verklärung, wo das eigentliche Wesen von Jesus sichtbar geworden ist. Das geistliche Wesen, seine Herrlichkeit, die ist das offenbar geworden. Deswegen heißt es Verklärung. Es wurde etwas klar. Es wurde etwas klar. Und da erschienen ja Mose und Elia, die beiden Vertreter des Alten Testaments. Und es wurde die Herrlichkeit Jesu klar. Und dann spricht Gott wieder, der himmlische Vater. Dies ist mein auserwählter Sohn und geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Lukas 9, Vers 35. Dies ist mein auserwählter Sohn. Das heißt, nach außen hin fördert Gott, fördert der himmlische Vater Jesus. Und so ist auch unsere Aufgabe, ja, unsere Kinder nicht nur an uns zu denken, sondern unsere Kinder zu unterstützen und alles zu tun, dass es ihnen gut geht. Und es ist was Richtiges in diesem Ganzen, dass wir das in uns auch drin haben. Unseren Kindern soll es mal besser gehen. Stimmt? Wer ist da dagegen? Ne? Unseren Kindern soll es mal besser gehen. Fünftens. Ein guter Vater ist Haupt und Priester seiner Familie. Wir hatten vor kurzem Männertag. Und da habe ich das den Männern nochmal nahegebracht. Gott hat es so gesetzt, dass der Mann das Haupt ist. Das hat sich nicht der Mann ausgesucht. Sondern liest das Wort Gottes, da steht, Gott hat es gesetzt, dass er Haupt ist. Und es, da gibt es eine geistliche Ordnung. Und die hat Gott nicht aufgehoben, weil der Zeitgeist sich verändert hat. Weil wir in eine Zeit des Feminismus hineingekommen sind. Und das natürlich wie Gift für Feministinnen ist, wenn der Mann das Haupt sein soll. Und deswegen, ja, das hat ja von den Kirchen auch nicht Halt gemacht. Ja, da spart man die Stellen aus, die Bibelstellen, wo das da drin steht. Aber als Gemeinde Jesu Christi, die den Auftrag hat, das volle Evangelium zu verkünden, nicht Teile einfach da wegzulassen, ja, muss gesagt werden, es gibt eine geistliche Ordnung und der Mann ist das Haupt. Und wenn es ein schwacher Mann ist und es gibt ja dominante Frauen, dann ist es vollkommen egal. Für Gott ist auch dieser schwache Mann das Haupt. Und er zieht diesen schwachen Mann zur Verantwortung. Und dieser schwache Mann hat einen Auftrag, er muss stark werden. Nicht, dass er in die Muckibude geht und pumpt. Da haben wir einen, der das ganz ausgiebig macht, das ist unser Jamal. Ne? Der Jamal, der macht jetzt immer Instagram-Filmchen, ne? wo man sieht, wie er trainiert. Auch was Gutes, auch was Schönes. Manu, mit dem kannst du mal trainieren gehen, wer weiß, wie viel der drückt. Ne? Aber es ist nicht nur, sondern wir sollen stark werden in der Macht seiner Stärke. In der Macht der Stärke Gottes sollen wir stark werden als Männer. Und das tut den Frauen gut, wenn Männer stark in seiner Stärke werden. Und es tut den Kindern gut. Und der Mann selber natürlich auch. Amen. Und er ist Priester seiner Familie. Auch das ist, was Gott gesetzt hat. Was man sich nicht aussuchen kann, sondern das ist ein Amt, das du auszufüllen hast. Das ist ein göttlicher Auftrag. Und deswegen brauchst du als Vater ein Gebetsleben. Was ist der priesterliche Dienst? Das hört sich so hochheilig an. Aber was ist der priesterliche Dienst? Ein Priester hat den Segen Gottes auf die Menschen zu legen. Und deswegen haben wir das, ja, das haben wir uns genommen, auch als Gemeinde, dass wir immer am Schluss diesen aaronitischen Segen sprechen. Ganz bewusst. Das ist dieses, den Segen Gottes auf die Menschen zu legen, auf das Volk Gottes zu legen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden, sein Shalom. Und Friede ist, Shalom ist ein viel umfassenderes Wort als das Wort Friede. Da könnt ihr mal den Horst fragen, den Kalubner-Horst, der kann euch das ganz genau erklären. Also das ist der Auftrag von uns Vätern. Diesen Auftrag, das kann ich bezeugen, den habe ich ernst genommen. Und ich habe meine Jungs morgens und abends vor dem Bett gehen, habe ich gesegnet täglich mit dem aaronitischen Segen. Den können die auswendig. Und wenn der Ben immer wieder mal uns mal besucht, dann kommt er, dieser Riese neigt sein Haupt und will den Segen haben, den ich ihm gerne gebe. Und ich denke, es ist auch wichtig, ein Verständnis von Segen zu erlangen. Ein Verständnis für Segen zu bekommen. Und ich war ja auch immer einer, der auch sich gerne auch als geistlicher Sohn segnen gelassen hat. Letzten Monat war ich zusammen mit dem Joseph in Nigeria. Und wir waren ja da in dieser Holy Ghost Night, die jetzt mittlerweile auf 2 Millionen Menschen angewachsen ist. Und ein neues Auditorium, 3 Kilometer lang, 3 Kilometer breit. Und dann hatten wir das Vorrecht, zusammen danach einen persönlichen Termin zu haben mit dem Pastor Adeboye, der das Ganze gegründet hat und leitet. Und dann habe ich ihm wieder gesagt, du hast einen weisen Sohn und das bin ich. Und dann lacht er und dann knie ich mich nieder und dann haben wir uns segnen lassen. Segne mich mit dem väterlichen Segen. Aber das ist unser Auftrag, dass wir unsere Kinder segnen. Und noch was anderes, das ist nur ein Teil der priesterlichen Aufgabe. Und auch Heilung steckt auch mit drin. Und das ist das Zweite. Als Priester haben Väter zuallererst. Und leider sind es meistens die Mütter. Haben Väter zuallererst die Anliegen der Familie zu Gott zu bringen. Also der Priester nimmt etwas von Gott und legt es auf die Menschen und umgekehrt nimmt er was von den Menschen und bringt es vor Gott. Und das ist unsere Aufgabe als Väter. Zuallererst. Wo sind die betenden Männer hier in unserer Gemeinde? Ich selbst bin die Frucht betender Frauen. Meine Mutter war eine Beterin. Meine Großmutter war eine starke Beterin. Meine Urgroßmutter war eine starke Beterin. Ich bin 4. Generation. Und ich habe es ja oftmals gesagt, die haben mich 22 Jahre lang durchgebetet, bis ich, genauso wie diese Frau, die vorhin da aufgestanden ist, durchgebrochen bin. Frauen machen das oftmals sowieso, dass sie beten und dass sie die Anliegen vor Gott bringen. Aber manchmal, muss man ganz ehrlich sagen, brechen sie fast zusammen unter der Last. Warum? Weil die Männer nicht eintreten. Und deswegen ist wichtig, dass unsere Gemeinden gesunden. Dass dieses Missverhältnis aufhört. Dass einige wenige Männer, die wirklich mit Gott vorangehen, gibt, aber dann kommt die Masse der Frauen und dann kommt das mal gar nichts und dann trappeln die Mehrzahl der Männer hinterher. Und das muss sich ändern. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Das war ein sehr verhaltenes Amen. Amen. Das war schon viel besser. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort, was sollen sie tun? An jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Am Männertag haben wir darüber gesprochen, aber wir haben da keine Geheimnisse. Es sind 4 Problemgebiete von uns Männern. 4 Problemgebiete. Männer und Gebet. Und ich selbst weiß auch, was das heißt, irgendwie, dass wir, ja, ich selbst habe dann Probleme, wenn wir länger nicht miteinander gebetet haben und dann kommen die Iren und sagen, Mensch, wir haben so lange nicht mehr gebetet, komm, lass uns beten. Und da ist irgendwie so eine komische Blockade. Und ich glaube, es ist auch ein Angriff des Feindes, dass wir Männer oftmals solche Probleme haben, mit unseren eigenen Ehefrauen zu beten. Wir können oftmals mit allen möglichen Leuten einfacher beten. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo der Feind Einheit, die von Gott gegeben ist, behindern will, wenn ich zerstören will. Überall sollen wir mehr beten, an jedem Ort, heißt es hier. Also Mann und Gebet ist ein Problemgebiet. Und wir Männer müssen vorangehen, wir müssen wieder da durchbrechen, wir müssen wieder zu Betern werden. Und wenn du schon bist, herzlichen Glückwunsch. Und ein zweites Problemgebiet, heilige Hände. Das sexuelle Problem von Männern. Das schlechte Gewissen, was dann damit einhergeht. Und lasst uns einfach auch da mit Gott einen Bund machen. Und vielleicht ist da manches schiefgelaufen. Ich kenne nicht deine persönliche Situation. Aber heute ist die Chance, umzukehren. Heute ist die Chance, einen Neuanfang zu machen. Wir haben einen gnädigen Gott und einen liebenden Gott. Und einen Gott, der für dich ist. Und der deine Hände reinigen kann. Dafür ist Jesus gestorben am Kreuz von Golgatha. Drittes Problemgebiet, Männer und Zorn. Wie willst du Priester deiner Familie sein, wenn du ein Zornproblem hast? Das heißt, da warnt die Bibel sogar davor, dass unsere Gebete dann nämlich nicht mehr erhörlich sind. Wir Männer müssen lernen, uns zu beherrschen. Wir möchten immer gerne über anderes herrschen, aber du musst erst mal lernen, dich zu beherrschen, damit du über anderes gesetzt werden kannst. So ist die Reihenfolge. Du musst den eigenen Goliath besiegt haben und diesen Jähzornstypen raushauen aus deinem Leben. Und auch ich kann da wirklich was dazu sagen, weil ich als junger Mann, als Heranwachsender sehr jähzornig war. Und ich glaube, meine Familie kann es bezeugen, dass ich einfach da was geändert habe. Es ist wichtig, einfach davon loszukommen, von diesem, weil so viel Zerstörung durch diesen Zorn kommt. Und es ist oftmals, dass uns alles zu viel ist. Wir arbeiten, haben viel zu arbeiten, wir Männer. Und dann erziehen wir die Kinder nicht. Wir machen uns nicht die Mühe, weil wir einfach müde sind, weil wir einfach jetzt nichts mehr sehen und hören wollen. Und dann kommt man nach Hause und dann sagt die Frau, das und das und das ist passiert und so. Und dann ist dann manchmal diese Reaktion, dieses wow. Aus dieser Unwilligkeit auch heraus. Und dann bricht es aus uns heraus wie ein Vulkan und wir machen Tabula Rasa. Und dann machen wir innerhalb von Sekunden und Minuten das kaputt, was wir ein halbes Leben lang aufgebaut haben. Das ist das Wesen des Zorns. Und davon will uns der Herr freimachen, den sollen wir ablegen. Und zweifelnde Überlegung, auch dieser Zweifel, auch der muss rausgehauen werden aus deinem Leben. Weil wie kannst du erhörlich beten, wenn du zweifelst, wenn du dauernd hin und her, wenn du, wir haben im Jakobusbrief behalten, wenn du Diapsyche bist, wenn in dir zwei Seelen sind, der eine glaubt und der andere zweifelt. Und dann passiert nämlich gar nichts. Wir haben den Auftrag, Gott in allen Dingen zu vertrauen. Und auch Zweifel abzuleben, Zweifel zu überwinden. Nur so können wir Priester sein, unsere Familie und in unseren Ehen. Erinnert euch, in der Bibel, in der Situation von Hiob, da wurde nicht der Hiob schwach, sondern die Frau wurde schwach. Die haben ja alle ihre Kinder verloren in einem Tag und all ihren Besitz. Und dann ist er auch noch furchtbar krank geworden. Und dann hat ihm die Frau dann den Rat gegeben, komm, gib auf, stirb, sage Gott ab, ja, sag dich los von Gott und stirb. Die Frau wurde schwach im Unglück, aber Hiob blieb trotz aller Not standhaft. Und was er gemacht hat, er hat was Richtiges gemacht. Er hat sich zwar fürchterlich beklagt, aber eins gemacht, er hat weiter mit Gott gesprochen. Er hat weiter mit Gott gesprochen. Und auch du, wenn du in einer schwierigen Situation bist, wenn du in großer Not bist, wenn du in großer Seelennot bist, hör nicht auf, mit Gott zu sprechen. Amen. Schütte deine Seele aus vor Gott, er ist stark genug, das auszuhalten. Und dann kann er dir helfen. Der Elia hat seine Seele ausgegossen vor Gott und hat gesagt, ich habe versagt, meine Väter haben versagt, am Berg Horeb hat er das gemacht. Erweckung ist passiert, aber alles ist wieder beim Alten. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, das hat er nicht gestimmt. Und dann hat er seine Seele ausgeschüttet vor Gott. Und Gott hat dann geordnet und hat gesagt, nee, du bist nicht der Einzige. 7000 sind übrig geblieben. Und mit denen werde ich was anfangen. Und jetzt geh los. Und er hat ihn dann ermutigt. Er hat gesagt, und hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. Diesen depressiven Mann, einen neuen Auftrag. Geh hin und segne Hazael, segne Jehu und salbe den Elisa als Prophet an deiner Stadt. Und das hat er Elia gemacht und konnte dann unbeschwert zum Herrn gehen. Jakob hat alle seine Kinder gesegnet. Isaac hat seine Söhne gesegnet. Auch wenn da einiges schiefgelaufen ist in dieser Segensgeschichte. Und manche denken ja, naja, der Eckhard, der ist der Profi-Christ. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe für meine Söhne niemals als Pastor gebetet. Niemals als Pastor. Weil da gibt es eine höhere Berufung. Ich bin ein Vater und ich habe für sie als Vater gebetet. Und in dieser Bestimmung bete ich für meine Söhne. Und in dieser Bestimmung betest du für deine Kinder. Und jetzt sind noch Schwiegertöchter dazugekommen und dann die kommenden Enkel. Ja. Der T.D. Jakes hat mal was berichtet, also auch ein Zeugnis gegeben. Und er war da in dem gleichen Ort, war in dem gleichen Ort, wo wir waren, in Lagos, in Nigeria. Und er sollte dort sprechen auf dieser riesigen Holy Ghost Night. Damals waren es über 1 Million Menschen. Und er war direkt davor und dann kriegt er einen Anruf. Und da wurde ihm gesagt, was, ich glaube, die Frau, seine Frau, war es und hat gesagt, unser Sohn liegt im Krankenhaus. Er hat einen Herzinfarkt mit 24. Wisst ihr, was der T.D. Jakes gemacht hat? Er hat 1 Million gelassen und hat sofort einen Flug gebucht und er ist nach Hause geflogen. Und er war, Stunden später war er im Bett seines Sohnes. Das ist das, was ein Vater macht. Das ist das.
Amen.
Das ist das. Und es ist egal, was Erfolg bringen kann und egal, was die Welt bietet, egal was, das soll unwichtig sein, sonst bist du kein guter Vater. Das ist das Wesen eines guten Vaters. Er hat das liegen lassen, finde ich so stark. Und ist zu seinem Sohn. Er sagt, hier, ich bin ein Papa. Und ich bin da für dich. Du kannst für deine Familie besser beten als jeder andere. Du und ich, wir werden nirgendwo anders sein, wenn unser Kind in Schwierigkeiten ist. Amen. Wir gehen zu ihnen. Wir stehen zu ihnen. Egal, wie alt sie sind. Das ist Vaterschaft. Ein richtiger Papa macht sich nicht vom Acker, sondern er sagt, egal was kommt und egal was wir durchzugehen haben, wir gehen da gemeinsam durch. Und manchmal gibt es Situationen, wo Söhne rebellieren und Töchter rebellieren und sie gehen ihre eigenen Wege. Aber dein und mein Auftrag ist es, den Stand zu halten. Dein und mein Auftrag ist es, sie nicht zu verwerfen, sondern bei denen zu sein. Sechstens, seid ihr noch mit mir? Ein guter Vater ist ein Prophet. Ein guter Vater nimmt auch dieses Amt des Propheten in seiner Familie wahr. Und was bedeutet das? Ganz einfach. Er spricht seinen Kindern zu, was sie sein können. Er kennt die Gaben der Kinder. Und ich möchte euch ein biblisches Beispiel bringen. 1. Mose 30 wird berichtet, dass der jüngste Sohn, der Benjamin, ankam, dass Rahel ihn geboren hat. Ja, sorry, aber es ist... Und die war am Sterben, sie ist ja gestorben durch diese Geburt und sie hat dann dem Benjamin, also der hieß ja gar nicht Benjamin, sondern hat ihm den Namen Ben-Oni gegeben. Der Sohn meiner Schmerzen. Der Sohn meiner Schmerzen. Und wisst ihr, was der Vater dann gemacht hat? Der Jakob? Der schritt ein. Prophetisch. Und er hat gesagt, nein, du sollst nicht Sohn meiner Schmerzen heißen, sondern du sollst Sohn meiner rechten Hand heißen. Du sollst Sohn des Glücks heißen. Du sollst Sohn meiner Stärke heißen. Und wisst ihr was? Und das war prophetisch ausgesprochen. Und wisst ihr was? Das ist der Benjamin geworden. Als Jakob selbst über den vermeintlichen Tod von Josef zerbrochen war und sterben wollte, gab Benjamin ihm Kraft. Siebtens. Ein guter Vater ist ein guter Lehrer und Ermahner. Sprüche 4, Vers 1, folgende. Könnt ihr das mal machen? Sprüche 4, Vers 1. Noch die weiteren. Hört ihr Söhne auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um einzig zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch, meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Als ich noch ein Sohn war, bei meinem Vater, zart und einzig war vor meiner Mutter, da unterwies er mich. Sehr, sehr interessant. Und wer spricht hier, wer schreibt hier? Salomo. Und nicht die Bathseba hat den Salomo unterwiesen, wie es oftmals in unseren Familien ist. In geistlichen Dingen, sondern der David hat seinen Sohn unterwiesen. Und er unterwies mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest und beachte meine Gebote und lebe. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand. Und das, ja, die Unterweisung Davids war es, die Salomo dazu gebracht hat, dass er in der richtigen Art und Weise gebetet hat. Gib mir Weisheit, um dieses Volk zu führen. Erwirb dir Weisheit und Gott, das hat Gottes Herz berührt. Und der Salomo wurde der gesegnetste König aller Zeiten. Gott hat alles andere, weil du nicht um Reichtum gebetet hast. Wo hat er das gelernt? Von seinem Vater. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergisse nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Verlasse nicht, so wird sie dich behüten. Liebe sie, so wird sie dich bewahren. Der Weisheitanfang ist, erwirb dir Weisheit. Und so geht es weiter. Und unter anderem heißt es auch vielleicht 4,23. 4,23, das kommt von da, von der Unweisung des Vaters, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und so haben wir den Auftrag, unsere Söhne, unsere Töchter zu unterweisen. Wenn wir es nicht tun, werden es andere tun. Und wir haben ja ihnen gute Lehre mitzugeben. Wir haben sie zu unterweisen, wir haben sie aber auch zu ermahnen. Gute Lehre baut auf. Gute Lehre bildet Schutzmauern gegen schlechte Lehre. Und deswegen legen wir hier in dieser Gemeinde so viel Wert auf gute Lehre und ausgewogene Lehre. Zum Schluss möchte ich euch nochmal erinnern an die Geschichte, die Jesus erzählt hat, dieses Gleichnis von Lukas 15. Und was wird da beschrieben, ja, diese Geschichte von dem verlorenen Sohn? Was ist da drüber zu sagen? Ja, dass er der verlorene Sohn, dass er der jüngere Sohn, der hat sein Erbe eingefordert und wollte jetzt auf seinen eigenen Gusto hin leben und ist ausgezogen. Und ist abgedampft, hat alles mitgenommen und dann hat er alles in kurzer Zeit verprasst mit Prostituierten, mit allem Möglichen hat und falsche Freunde gehabt und hat alles durchgebracht und ist dann an den Schweinetrögen gelandet. Das Schlimmste, was für einen Juden geben kann. Und hat von dem Schweinefutter gegessen und sich ernähren müssen. Aber was sagt es uns? Du kannst alles richtig machen. Du kannst in der Erziehung alles richtig machen. Du kannst beten für deine Kinder, aber erwachsene Söhne und Töchter fällen ihre eigene Entscheidung. Und sie gehen manchmal Wege, die für uns ganz schrecklich sind. Aber was ist unsere Aufgabe? Ein guter Vater, wie wir es gehört haben, hört nicht auf zu lieben. Ein guter Vater gibt nicht auf. Und ein guter Vater schenkt wieder neues Vertrauen, auch wenn die Dinge schrecklich daneben gelaufen sind. Der gute Vater richtet und verurteilt nicht. Sondern beugt sich nieder. Und nimmt seinen Sohn, seine Tochter raus aus dem Dreck. Und hat auch keine Angst vor dem Dreck. Und hat auch keine Angst vor dem Gestank. Er ist bereit, sich schmutzig zu machen für seine Kinder. Und nimmt sie in Arm. Weil die Liebe größer ist. Und er schenkt wieder neues Vertrauen, wie es dieser Vater gemacht hat. Er hat ihm den Sohnschaftsring gegeben, hat ihm neue Kleider gegeben, hat ihm alles neu gemacht, ihm eine neue Chance gegeben. Gott, das wissen wir, ist der gute Vater. Er hat alle diese Eigenschaften und er hat sie an uns weitergegeben. Manche von uns haben Vater und Mutter verloren, aber ich sage dir eins, da ist ein himmlischer Vater, der ist immer da für dich. Er ist immer da für dich. Und jetzt das Allerletzte. Wir wollen eine Gemeinde guter Väter sein. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wir als Gemeinde wollen nicht dass die Frauen unter Doppelt- und Dreifachbelastung manchmal fast zusammenbrechen. Sondern wir wollen einmal ein ausgewogenes Verhältnis haben als Gemeinde. Mindestens 50-50. Das ist gut, weil der Effekt ist schlecht, wenn 80% Frauen sind. Nichts gegen Frauen. Große Wertschätzung. Aber da gucken Männer die Tür rein und sagen, oh, das ist eine Frauenveranstaltung. Gehen Sie. Aber woran liegt das Problem? Dass Frauen ihren Platz einnehmen, und da herzlichen Glückwunsch, ihr Frauen. Dass Frauen oftmals auch in der Gemeinde ihren Platz einnehmen und Männer wegbleiben. Und da muss sich was ändern. Wir als Gemeinde wollen eine Gemeinde guter Väter sein, die ihren Platz einnehmen, die diesen Schutz bieten, die versorgen, auch die Gemeinde versorgen. Wir wollen unseren Platz einnehmen. Und natürlich ist es so, durch die berufliche Situation, dass Frauen oftmals mehr mit Kindern da sind, aber wir müssen uns die Zeit nehmen. Dann nimm, wenn du wenig Zeit hast als Vater, dann nimm Qualitätszeit. Das heißt, nimm dir Zeit ungeteilter Aufmerksamkeit. Und manchmal ist es auch gut vom Praktischen her, so haben wir es ab und an mal gemacht. Wir haben ja 3 Söhne, dass man die nicht immer im Pulk hat, sondern dass man einen nimmt und mit ihm Qualitätszeit verbringt. Dann den nächsten nimmt, mit ihm Qualitätszeit verbringt. Dann den dritten. Dass jeder mal ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Und so ist es mit den Töchtern genauso. Wisst ihr was? Wenn wir in diesem Bereich vorangehen, vorwärts gehen, uns weiterentwickeln, persönlich, wir auch Gemeinden werden unsere Familien gesunden, unsere Ehen gesunden, unsere Familien gesunden. Väter sind der Schlüssel. Und diese Gemeinde wird eine gesunde Gemeinde sein.
Amen.
Und was nur bleibt ist, was bleibt, du kannst, wir können nur gesegnet werden. Amen. Keine Alternative. Alternativlos, würde Merkel sagen. Keine Alternative. Wir können nur gesegnet werden. Wir können. Und wer will gesegnet werden heute Morgen? Wer will ein Segen sein und wer will gesegnet werden? Um ein Segen zu sein, dann steh auf an deinem Platz. Und dann sag, ja, Herr. Und ich möchte ganz besonders auch die Männer aufrufen, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein und werde ein Segen. Und sei ein Segen. In Jesu Namen. Und Herr, du siehst, es sind viele aufgestanden. Wir wollen diesen Segen haben. Wir wollen diesen Segen in unseren Ehen, in unseren Familien und auch hier in dieser Gemeinde haben. In Jesu Namen. Und Herr, so, ja, ich habe das so gut gemacht, wie ich es konnte, aber ich bitte dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du das denen im Herzen behältst, diesen kostbaren Geschwistern, in Jesu Namen. Und dass es sie nicht mehr loslässt und dass sie sich erinnern und dass sie ihren Platz einnehmen und dass sie vorwärts gehen und sich weiterentwickeln. Und danke Herr, dass wir mit dir alle einen himmlischen Vater haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.